Willkommen zu unserer heutigen Betrachtung von Wetterextremen hier in Mitteleuropa.
Hallo.
Du hast uns ja eine ganze Reihe von Quellen mitgebracht, alte Chroniken, wissenschaftliche Rekonstruktionen bis hin zu modernen Daten. Alles über markante Wetterereignisse der letzten 2000 Jahre.
Genau.
Und unsere Aufgabe jetzt? Mal schauen, was die wichtigsten Punkte sind. Also was waren so die prägendsten Ereignisse? Welchen Einfluss hatten die? Und ja, was lernen wir vielleicht daraus über, naja, Wetterschwankungen und vielleicht auch langfristige Klimamuster?
Exakt. Und was man sofort sieht, wenn man da reinschaut, das Klima war nie statisch. Also alles andere als das. Wir haben in diesen 2000 Jahren ganz klare Schwankungen, Warmzeiten wie das römische oder das mittelalterliche Klimaoptimum und dann eben auch Kälteperioden, die kleine Eiszeit zum Beispiel.
Okay.
Und diese Einblicke, die sind schon faszinierend, weil sie zeigen, wie stark das Wetter unsere Geschichte mitgeformt hat.
Stimmt.
Wichtig ist halt immer die Unterscheidung, das sollten wir vielleicht kurz festhalten. Wetter ist das tägliche Auf und Ab, das, was du jetzt gerade draußen erlebst.
Ja.
Klima dagegen ist der langfristige Durchschnitt, also über Jahrzehnte, mindestens 30 Jahre, sagt man ja.
Gut, fangen wir doch mal mit den wärmeren Phasen an. Die Quellen legen ja nahe, Hannibal 218 vor Christus, Alpenüberquerung,
ja,
dass das durch die römische Warmzeit vielleicht einfacher war. Also weniger Schnee, zurückgezogene Gletscher. Das ist doch schon beeindruckend, oder?
Absolut. Das ist wirklich ein spannender Gedanke. Und später dann im Mittelalter, so zwischen 950 und 1250, das sogenannte mittelalterliche Klimaoptimum.
Mhm.
Da sehen wir ja Phänomene wie die Besiedlung Grönlands durch die Wikinger.
Ja, kaum vorstellbar heute.
Eben. Das wäre heute unter ähnlichen Bedingungen wohl kaum denkbar. Oder denk mal an den Winter 1185 auf 86.
Oh ja.
Der wird als extrem mild beschrieben, Bäume blühten wohl schon im Januar, die Weinlese war schon im August.
Wahnsinn, das zeigt wirklich, was für eine Bandbreite da möglich ist, auch ganz natürlich.
Genau diese Bandbreite. Aber dann kam eben auch die Kehrseite, die kleine Eiszeit. So grob von 1300 bis 1850.
Und da wird es dann dramatisch in den Quellen, habe ich gesehen.
Ja, da wird es wirklich interessant, weil die Auswirkungen oft gravierend waren. Nimm den Winter 1708-09, der große Frost.
Der große Frost, ja.
Der hat Europa quasi lahmgelegt. Flüsse wie der Rhein, die Themse, komplett zugefroren.
Puh.
Oder auch der Winter 1783-84, ausgelöst durch den Laki-Vulkanausbruch auf Island.
Ah, Vulkanismus als Faktor.
Ja. Erst extreme Kälte und dann kamen katastrophale Überschwemmungen durch Eisstau auf den Flüssen. Und solche Kälteperioden, die führten dann eben oft zu Missernten, Hungersnöten.
Direkt spürbar für die Menschen.
Eine ganz direkte Auswirkung, ja. Vulkanausbrüche sind da wirklich ein wichtiger externer Faktor, der das Klima zumindest kurzfristig stark beeinflussen kann.
Aber es war ja nicht nur die Kälte. Der Sommer 1540, der sticht ja als extremes Gegenbeispiel heraus in den Quellen. Eine elfmonatige Dürre und Hitze, Temperaturen 5 bis 7 Grad über dem damaligen Normalwert.
Ja, das war ein wirklich außergewöhnliches Jahr. Ein sogenannter Jahrtausendsommer.
11 Monate?
Flüsse wie Rhein und Elbe sollen ja fast ausgetrocknet gewesen sein. Man konnte sie wohl zu Fuß durchqueren.
Unglaublich.
Und die Schätzungen der Folgen sind erschütternd. Bis zu 1 Million Tote durch Hitzschlag, durch Waldbrände, durch die Ernteausfälle danach. Und das Faszinierende hier ist oft der Mechanismus dahinter. Sogenannte blockierende Hochdrucklagen. Also sehr stabile Wettersysteme, die sich über Wochen, manchmal Monate kaum bewegen.
Ein Muster, das wir ja auch heute kennen, oder? 2003 zum Beispiel?
Ganz genau. Das sehen wir auch bei modernen Hitzewellen wieder. Diese Muster sind also nicht völlig neu.
Und neben Hitze und Kälte gab es ja dann auch noch Stürme und Fluten. Die Grote Mandränke 1362, Runkold?
Das Atlantis der Nordsee, genau. Ein sehr dramatisches Beispiel für die Gewalt von Sturmfluten an den Küsten.
Oder das Magdalenen-Hochwasser 1342. Gilt das nicht als die schlimmste Flusshochwasserkatastrophe überhaupt in Mitteleuropa?
Ja, das hat wohl weite Teile des Landes unter Wasser gesetzt. Das ist auch heute für dich relevant, denke ich. Es erinnert uns daran, wie verwundbar wir auch gegenüber solchen Flusshochwassern sind.
Eine Gefahr, die ja leider immer wieder aktuell wird, wie wir in den letzten Jahren gesehen haben.
Absolut.
Die Datenlage wird ja aber über die Jahrhunderte immer besser, oder?
Deutlich besser, ja. So ab dem 16., 17. Jahrhundert werden die Aufzeichnungen detaillierter. Und ab dem 19. Jahrhundert haben wir dann systematische Messungen.
Okay.
Und da sind gerade die Messreihen von Bergstationen, wie zum Beispiel von der Zugspitze, sehr wertvoll.
Warum gerade die?
Weil sie weniger vom städtischen Wärmeeinseleffekt beeinflusst sind. Also von dieser Tatsache, dass es in Städten oft wärmer ist als im Umland. Und diese Bergstationen, die zeigen seit etwa 1850 eine ziemlich klare Erwärmungstendenz.
Verstehe. Okay, fassen wir mal zusammen. Was ist so die Kernaussage für dich aus all diesen Quellen? Mitteleuropa hat also eine lange, bewegte Geschichte von Wetterextremen. Krasse Dürren, eisige Winter, verheerende Fluten.
Genau.
Angetrieben durch natürliche Zyklen, durch Vulkane, durch bestimmte Wettermuster. Und das hat die Gesellschaft oft tiefgreifend geprägt.
Ganz genau das. Und dieses Wissen, diese historische Perspektive, die ist eben wertvoll für das, was wir heute erleben und diskutieren. Es zeigt uns die enorme Bandbreite natürlicher Klimaschwankungen, mit denen unsere Vorfahren schon konfrontiert waren.
Ja.
Und das führt vielleicht zu einer spannenden Frage, über die du ja mal nachdenken könntest, wenn wir sehen, wie stark das Klima auch früher schon geschwankt hat, also ganz ohne menschlichen Einfluss, mit Warmzeiten und kleinen Eiszeiten.
Ja.
Wie beeinflusst dieses Wissen dann deine Sicht auf die heutigen Klimaveränderungen und auf die Debatte darüber, was vielleicht noch im Rahmen natürlicher Variabilität liegt und was möglicherweise darüber hinausgeht?